Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ich wieder Teil einer spannenden Predigtserie bei euch sein darf. Noah und seine Arche, eine November-Trilogie. Und ich habe dafür extra mein T-Shirt angezogen, weil ich weiß, dass einige von euch immer gerne meine T-Shirts lesen während der Predigt, wenn der Rest nicht so spannend ist. Und dieses T-Shirt sagt Pink Floyd, The Dark Side of Your Mom. Und das deutet darauf hin, manche von uns denken auch immer wieder, vielleicht hat Gott ja auch eine dunkle Seite und irgendwie haut er mich dann doch in die Pfanne ganz am Ende. Und Spoiler-Alarm, am Ende der Predigt werdet ihr wissen, nein, er hat keine dunkle Seite. Natürlich, wisst ihr auch ja schon jetzt. Also, Noah und seine Arche, eine November-Trilogie. Die ersten beiden Akte dieses Dramas habt ihr ja bereits hinter euch. Die Arche wurde auf dem Trockenen gebaut. Dann hat die Sintflut stattgefunden. Der liebe Gott hat Menschen und Tiere in beispielloser Menge umgebracht. Und schließlich ist die Arche auf einem Berggipfel gestrandet und die Wassermassen haben sich verlaufen. Und jetzt beginnt der dritte Akt des Dramas. Nach der Flut ist alles still. Kein Donner mehr, kein Schreien, kein Prasseln des Regens, der tagelang auf die Planken der Arche geschlagen hat. Nur noch das Tropfen der tagelang auf die das Tropfen der letzten Wassertropfen auf das nasse Holz. Irgendwo in der Ferne ruft ein Vogel. Der Himmel ist grau und mild, als hätte er selbst geweint. Noah tritt hinaus. Der Boden ist feucht. Der Atem seiner Familie dampft in der kalten Luft. Die Welt riecht nach Neuanfang und nach Ende zugleich. Hinter Noah liegt das größte Trauma der Menschheitsgeschichte, das in vielen Religionen auf der ganzen Welt erzählt wird. Die Sintflut hat alles ausgelöscht, was war. Städte, Stimmen, Erinnerungen. Vor Noah liegt Leere. Eine neue Welt wurde geboren, aber ohne Vergangenheit. Und ich stelle mir vor, wie Noah innehält, wie er auf den weiten Horizont schaut, der noch keinen Namen trägt. Kein Weg, keine Richtung, kein Zuhause, nur Erde und Himmel und die Ahnung, dass alles wieder möglich sein könnte. Und doch bleibt die Frage, kann man eigentlich neu anfangen, wenn man alles verloren hat? Es ist ein Moment heiliger Stille, die Art von Stille, die entsteht, wenn der Mensch keine Worte mehr hat und Gott noch keine gesprochen hat. Vielleicht hält Gott selbst den Atem an. Vielleicht spürt Noah in dieser Stille etwas, das größer ist als seine Angst, nämlich den Blick Gottes, der sagt, ich bin noch da. Und dann spricht Gott. Nicht als Richter oder Ankläger, sondern als Versöhner. Ich richte meinen Bund mit euch auf, Vers 9. Und mein Bogen soll in den Wolken sein, Vers 13 in 1. Mose 9. Das ist ein Satz wie ein Herzschlag. Das unterscheidet die biblische Sintfluterzählung von allen anderen Sintfluterzählungen in anderen Religionen. Kein Blitz, kein Donner, kein Feuer, nur ein Versprechen. Ein Regenbogen, der die Wunden der Welt überbrückt. Er spannt sich zwischen Himmel und Erde wie eine Narbe aus Licht. Und inmitten der Stille nach dem Regen beginnt etwas Neues. Nämlich ein Bund, der nicht mit Forderungen, sondern mit Liebe beginnt. Nun denken viele, der Regenbogen sei ein Zeichen für uns Menschen, als wollte Gott sagen, seht mal her, ich bin doch gnädig. Aber wenn man genau hinschaut, steht im Text etwas ganz anderes. 1. Mose 9, Vers 15, wenn ich den Bogen in den Wolken sehe, sagt Gott, will ich des Bundes gedenken. Das ist doch irgendwie verblüffend, oder? Der Regenbogen ist kein Erinnerungszeichen für uns, sondern für Gott selbst. Gott braucht ein Symbol, um sich zu erinnern. Das klingt doch irgendwie voll menschlich. Und genau das ist, glaube ich, die Revolution dieser Stelle. Der allwissende, ewige Gott legt sich eine Gedächtnisstütze an. Wie jemand, der sich so ein Band ums Handgelenk bindet, damit er das Wichtigste nicht vergisst. Oder wie eine Mutter, die sich ein Foto ihres Kindes in den Geldbeutel steckt, damit sie mitten im Alltag daran erinnert wird, wofür sie lebt und arbeitet. So ist dieser Bogen in den Wolken, Gottes Erinnerung an seine Liebe zu uns. Gott sagt sich selbst, nie wieder will ich das zerstören, was ich geschaffen habe. Und das ist kein schwacher Moment Gottes, sondern das ist ein zutiefst liebender Moment Gottes. Denn Liebe bedeutet nicht, ich vergesse sowieso nie etwas, obwohl man ja schon sagen muss, dass über die mehreren Millionen Menschen, die Gott getötet hat, Babys, Kinder, Jugendliche, Ältere und ganz alte Erwachsene, nie wieder geredet wird in dieser Erzählung. Die Schätzungen gehen von ca. 15 Millionen bis zu einer Milliarde Menschen aus. Und egal, welche Zahl man nun annimmt, entscheidend ist doch auf jeden Fall die Erfahrung einer weltumspannenden persönlichen Katastrophe. Darum sage ich, Liebe bedeutet nicht, ich vergesse nie etwas, sondern Liebe bedeutet, ich will mich erinnern. Das will die Geschichte von der Sintflut in den Fokus rücken. Gott will sich erinnern. Der Regenbogen ist also weniger ein göttliches Mahnmal, sondern eher eine zärtliche Geste, ein Zeichen dafür, dass Gott selbst beschlossen hat, verletzlich zu sein. Er hängt seinen Bogen an den Himmel. Und das hebräische Keshet ist ursprünglich das Wort für den Kriegsbogen. Und den hängt Gott in Vorschattung von Ostern sozusagen an den Nagel. Nicht mehr gespannt, nicht mehr auf die Erde gerichtet, sondern zur Seite gelegt. Ein entwaffneter Gott. Und genau das verändert alles. Wir leben nicht mehr vor einem Gott mit gezücktem Bogen, sondern unter einem Gott, der seinen Kampf eingestellt hat. Der Regenbogen ist Gottes Friedensvertrag mit sich selbst und damit auch mit uns. Und ich glaube, das ist die große Einladung dieses Textes. Was wäre, wenn Glaube genau das wäre? Nicht die Anstrengung, immer an Gott zu denken, sondern das Vertrauen darauf, dass Gott an uns denkt. Dass irgendwo über unseren Alltagen dieser Bogen hängt, unsichtbar vielleicht, aber real. Und jedes Mal, wenn Gott hinschaut, erinnert er sich daran, dass seine Liebe stärker ist als sein Zorn. Denn der Zorn war ja da oder ist auch noch da, aber die Liebe ist ab jetzt, also mit diesem Bund, stärker. Zwei Theologinnen, die ich sehr mag, haben etwas zu dieser großen Einladung gesagt, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Dorothee Sölle, eine feministische deutsche evangelische Theologin und Dichterin, beschreibt Gott in ihrem Buch Mystik und Widerstand nicht als distanzierte Majestät, sondern als den Liebenden, der sich selbst an seine Liebe bindet. Sie schreibt, Gott ist kein unbewegter Beweger, sondern der Mitleidende, der sich selbst an seine Liebe bindet. Er vergisst uns nicht, weil er in uns lebt. Beten heißt, sich daran erinnern, dass Gott sich erinnert. Und Harvey Cox, ein baptistischer Geistlicher und Professor der Theologie an der Harvard University, ergänzt dieselbe Wahrheit in seinem Buch The Secular City Revisited von der anderen Seite, aus der Perspektive des Glaubenden, der staunend entdeckt, dass der erste Schritt immer von Gott kommt. Er schreibt, der Glaube beginnt dort, wo der Mensch entdeckt, dass Gott schon an ihn gedacht hat. Religion ist nicht unser Griff nach dem Himmel, sondern das Staunen darüber, dass der Himmel uns längst ergriffen hat. Und damit öffnet sich die Tür zu meinem nächsten Gedanken. Wenn Gott sich bindet, einseitig, vorsorglich und liebevoll, Was bedeutet das für diesen ersten Bund der Bibel? Und warum ist dieser Bund kein Vertrag, sondern ein Geschenk? Denn wenn wir im Deutschen das Wort Bund hören, dann denken wir ja doch an Verträge, an Absprachen, an Bedingungen. Ein Vertrag mit, der hat Paragraphen, Pflichten, Konsequenzen. Man unterschreibt einen Vertrag, weil beide Seiten etwas davon haben. Doch das biblische Wort Berit meint etwas völlig anderes. Berit bedeutet Beziehung, Hingabe, Verbundenheit. Also nicht ein Geschäft, sondern ein Versprechen. Nicht Kontrolle, sondern Vertrauen. Und genau das passiert ja hier im Text. Der Bund, den Gott mit Noah schließt, ist einseitig. Und das ist doch fast skandalös. Noah muss gar nichts versprechen. Er muss nichts leisten, es gibt gar keine Bedingungen, keine Klauseln, kein Wenn-Dann-Satz. Nein, Gott sagt nicht, wenn ihr euch gut benehmt, dann werde ich die Erde verschonen. Sondern er sagt, ich werde die Erde verschonen. Punkt. Nie wieder will ich alles Lebendige vernichten, egal wie ihr seid. Ja, manchmal würde man sich das vielleicht anders wünschen, aber das ist pure Gnade Gottes. Eine göttliche Selbstbegrenzung. Ein freiwilliges, ich tue das nicht mehr, das Gott sich selbst auferlegt, nicht uns. Und in einer Welt, in der sich normalerweise Macht durchsetzt, ist dieser Text ein Gegenbild. Der Mächtigste entscheidet sich, seine Macht zu begrenzen. Das ist die eigentliche Sensation des Noah-Bunds. Der Regenbogen ist kein göttlicher Warnhinweis, sondern ein Symbol göttlicher Selbstzurücknahme. Paul Tillich, ein deutscher und später amerikanischer protestantischer Theologe und Religionsphilosoph, bringt diesen Gedanken in einem Aufsatz, in einen Satz, der wie ein Schlüssel zu diesem Bund wirkt. Er schreibt, Liebe ist das Streben nach der Vereinigung des Getrennten. Liebe verbindet, was auseinandergerissen wurde. Liebe überbrückt Distanz. Liebe schafft Nähe, auch wenn die Geschichte davor schmerzhaft war. Und genau das tut Gott in dieser Geschichte mit dem Regenbogenbund. Er überbrückt die Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gericht und Gnade. Die Flut war der radikale Ausdruck der Zerbrochenheit der Welt. Der Bund ist der radikale Ausdruck der Versöhnung Gottes mit seiner eigenen Schöpfung. Gott bindet sich an eine Welt, die ihn enttäuscht hat. Gott sagt gewissermaßen, trotz allem, ich entscheide mich für euch. Ich entscheide mich für Zukunft. Ich entscheide mich für Beziehung. Und das ist doch etwas, dem wir in unserem Leben zutiefst nacheifern können. Dieser Bund stellt nicht die Perfektion des Menschen in den Mittelpunkt, sondern die Treue Gottes. Es ist kein Vertrag, der gebrochen werden kann, sondern eine Verheißung, die uns trägt. Vielleicht könnte man so sagen, der erste Bund der Bibel ist nicht die Forderung, dass wir uns verändern sollen, sondern die Zusage, dass Gott sich festlegt, uns nicht aufzugeben. Und das ist dann die Grundlage aller späteren Bünde, Abraham, Mose, David und schließlich den Bund, den ewigen Bund in Jesus Christus. Gottes Geschichte beginnt nicht mit Forderung, sondern mit Gnade, immer und überall. Nicht mit Leistung, sondern mit einem Versprechen, nicht mit einem Vertrag, sondern mit einem Herzen, das sagt, ich bleibe bei dir. Und das ist doch Evangelium, das ist frohmachende Botschaft. Ich meine, es gibt doch Zeiten, in denen etwas in uns untergeht, vielleicht nicht so dramatisch wie die Sintflut, und doch fühlt es sich aber oft genauso an. Ein Lebensabschnitt endet, ein Traum zerschellt, eine Beziehung bricht uns weg oder ein Teil unserer Identität löst sich auf wie ein Bruchstück Treibholz im Wasser. Und plötzlich stehen wir dann da wie Noah, vor dem Schlamm mit leeren Händen, aber noch lebendig. Und ich denke mir so, manchmal ist schon das einfache Überleben selbst ein kleines Wunder. Die Flut hat nicht alles verschlungen, aber doch vieles durcheinander gebracht. Das Alte ist fort, das Neue ist noch nicht geboren. Und dazwischen liegt ein Moment, in dem der Mensch weder zurück noch vorwärts weiß. Die Arche war ja auch ein Schutz. Aber seien wir ehrlich, sie war auch ein Gefängnis. Und das sieht man erst, wenn die Tür wieder aufgeht. Das, was uns bewahrt hat, kann uns manchmal auch festhalten. Das kann eine Gewohnheit sein, eine Rolle, eine Beziehung, eine Überzeugung. Alles kann Arche sein, Rettung und Begrenzung zugleich. Und Gott ruft Noah heraus aus der Enge des Vergangenen in eine Weite, die noch keinen Namen hat. Und das ist psychologisch hochrelevant. In der positiven Psychotherapie sagt man, nach einer Krise, nach einem Trauma, nach so einer inneren Flut, da braucht es eine neue Balance zwischen diesen vier Lebensbereichen, Körper, Leistung, Beziehung und Sinn, Glaube, Zukunft. Die Welt ist nicht mehr dieselbe und wir sind es auch nicht. Und wenn wir am alten Gleichgewicht festhalten wollten, dann zerbrechen wir innerlich. Nur eine neue Balance kann uns dann tragen, wenn das alte System zerbrochen ist. Und darum ist es so bedeutsam, dass Gott Noah nicht in die Vergangenheit zurückschickt. Gott sagt nicht zu Noah, na, reparier mal, was da war. Er sagt, beginne neu. Und dann sagt er, und ich gehe diesen Neuanfang mit dir mit. Das ist der Bund des Jetzt. Heilung beginnt nicht mit dem Rückblick auf die Katastrophe, so wichtig verstehen auch es. Heilung beginnt dort, wo wir aufhören, unser Herz an das Davor zu hängen und anfangen, dem Jetzt zu vertrauen. Erst wenn wir den Fuß wieder auf neuen Boden setzen, kann das Leben wieder wachsen. Und das ist die eigentliche seelsorgerliche Botschaft der Noah-Geschichte. Denn der Regenbogen erscheint nicht, wenn alles gut ist. Er erscheint, während noch Wolken am Himmel stehen. Gott gibt das Zeichen nicht nach dem perfekten Neubeginn, sondern mitten im unsicheren Übergang. Und so arbeitet doch auch die Seele. Nicht erst, wenn alles stabil ist, sondern auf dem Weg dorthin. Nicht erst, wenn die Balance perfekt ist, sondern wenn wir den Mut finden, die Arche zu verlassen und in dieses verletzliche, ungeschützte, aber doch lebendige Jetzt treten. Und vielleicht beginnt Heilung immer mit diesem einen Schritt nicht zurück, sondern einen Meter vorwärts in die uns unbekannte Zukunft, unter einem Himmel, der den Regenbogen trägt, das Zeichen, dass Gott selbst nicht vergisst. Wir haben es am Anfang ja schon kurz gesagt, im Hebräischen heißt Regenbogen Keshet. Und Keshet ist dasselbe Wort wie für den Kriegsbogen. Die Bibel spielt hier ganz bewusst mit dieser Doppeldeutigkeit. Es ist kein harmloses Farbenspiel am Himmel. Es ist die symbolische Entwaffnung Gottes. Der Bogen, der in Schlachten gespannt wird, hängt jetzt hoch über der Erde, nicht mehr horizontal auf uns gerichtet, sondern vertikal, friedlich, wie ein gebogenes Lächeln aus Licht. Gott hängt seinen Bogen an den Himmel. Das Bild wirkt fast kindlich, wie jemand, der seine Waffe an den Nagel hängt und sagt, so, ich bin fertig damit. Aber theologisch ist dieser Gedanke, dieses Bild radikal. Denn es bedeutet, Gott entscheidet sich gegen den Kampf, gegen Gewalt, gegen Vergeltung. Er stellt nicht nur die Feindseligkeit ein, er erklärt den Krieg Gottes gegen die Welt ein für alle Mal beendet. Ein entwaffneter Gott. Das ist eine Zumutung für religiöse Vorstellungen, die Gott als strengen Richter brauchen. Aber genau hier setzt das Evangelium an. Ein Gott, der nicht in erster Linie straft, sondern liebt. Ein Gott, der nach der Katastrophe nicht sagt, so und jetzt benehmt ihr euch gefälligst, sondern ich will mich erinnern, dass meine Liebe stärker ist als mein Zorn. Gott sagt, ich kämpfe nicht mehr gegen euch, ich kämpfe für euch. Und dieser Satz ist vielleicht die schönste Zusammenfassung des ganzen Noah-Bunds. Und jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, dann hören wir tief in unserer Seele dieses stille Wort Gottes. Ich habe beschlossen, mich an meine Liebe zu erinnern. Ich erinnere mich an meine Zusage. Ich erinnere mich an dich. Das ist ein tiefer Trost in diesem Text. Gott vergisst seine Liebe nicht, selbst wenn wir ihn vergessen. Der Regenbogen spricht ja nicht zu den Starken, die alles gut drauf haben, sondern er spricht zu den Erschöpften. Nicht zu denen, die alles im Griff haben, sondern zu denen, die gerade aus ihrer eigenen inneren Arche steigen und noch unsicher sind, ängstlich und verletzlich. Der Bogen in der Wolke ist Gottes Zusage an die Welt, aber er ist auch Gottes Zusage an jeden einzelnen Menschen. Ich hänge meinen Bogen weg, weil ich mit dir nicht kämpfen will. Ich will dich bewahren, ich will dich segnen, ich will deine Zukunft. Und vielleicht ist deshalb jeder Regenbogen ein kleines Evangelium. Ein äußerer Bogen aus Licht, der eine innere Verbindungslinie zieht zwischen Gottes Herz und unserem Herzen. Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Er ist eine farbige Linie zwischen zwei Welten, die ohne ihn getrennt bleiben würden. Er spannt sich zwischen Gegensätzen, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Regen und Sonne, zwischen Chaos und Ordnung. Und in diesem Spannungsfeld entsteht seine Schönheit. Und das ist eine tiefe Wahrheit des Bundes mit Noah. Gott schafft eine Brücke, nicht um die Gegensätze aufzulösen, sondern um sie miteinander sprechen zu lassen. Der Regenbogen ist Theologie als Brückenkunst. Ein Bild, das sagt, ich verbinde, was euch auseinanderzureißen droht. Gott verschweigt die Gegensätze nicht. Er macht aus der Welt keinen Einheitsbrei. Er schafft keine künstliche Harmonie, sondern er setzt die Gegensätze in Beziehung. Er sorgt dafür, dass Licht und Schatten, Gericht und Gnade, Gewitter und Sonne sich nicht wie Feinde gegenüberstehen, sondern wie zwei Noten, die zusammen einen Akkord bilden. So ist auch unser Leben. Wir leben ja immer zwischen Polen, zwischen Schuld und Neuanfang, zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Himmel und Erde. Wir leben zwischen dem, was war und dem, was noch nicht ist, zwischen dem, was uns niederdrückt und dem, was uns trägt. Und genau in dieser Spannung leuchtet der Bogen Gottes. Der Regenbogen schwebt nicht über einer perfekten, glatten Welt, sondern über einer Welt, die ringt, die zweifelt, die kämpft. Regenbögen entstehen nur, wenn Regentropfen und Sonnenstrahlen sich kreuzen. Ohne Regen kein Bogen, ohne Dunkel keine Farben. Gott sagt damit, ich bin nicht nur im Sonnenschein, ich bin auch im Regen. Ich bin auch in euren Fragen, in euren Brüchen, in euren Widersprüchen. Der Bund Gottes ist nicht die Aufforderung, unsere Gegensätze zu verstecken oder zu glätten. Er ist die Zusage, dass Gott zwischen den Gegensätzen wohnen, zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir bezweifeln, zwischen dem, was wir fühlen und dem, was wir hoffen, zwischen unserer Unfähigkeit und seiner Treue. Der Regenbogen ist Gottes Reden in Farbensprachen. Ich bleibe bei euch, auch wenn ihr mich nicht versteht. Und das ist doch die wichtigste Brücke überhaupt, die Brücke zwischen Gottes Verstehen und unserem Nichtverstehen. Zwischen seiner Treue und unserer Zerbrechlichkeit. Zwischen dem Gott, der sagt, ich bleibe, und dem Menschen, der manchmal kaum stehen kann. Der Bund ist die Brücke, die Gott baut, damit wir nicht im Zwischenraum verloren gehen. Eine Brücke aus Licht, die hält, selbst wenn wir wanken. Und ich denke mir so einen Regenbogen, den braucht doch irgendwie jede und jeder von uns. Nicht unbedingt am Himmel. Manchmal genügt ja auch ein kleines Zeichen, ein leiser Moment, ein inneres Aufleuchten, das uns zuflüstert, du darfst neu beginnen. Du bist nicht für immer an deine Katastrophen gebunden. Gott hat den Kampf beendet, auch den in dir. Nun sind Regenbögen selten planbar. Sie erscheinen überraschend Oft unerwartet, manchmal mitten in der Müdigkeit. Aber ist nicht genau das ihr Geheimnis? Sie kommen nicht, weil wir bereit sind, sondern weil Gott bereit ist. Und vielleicht ist das heute an diesem Sonntag ja dein persönlicher Nach-der-Flut-Tag. Ein Tag, an dem du spürst, es darf etwas enden, es darf etwas heilen, es darf etwas neu werden. Nicht, weil du es dir erarbeitet hast, sondern weil Gott einen Bund mit dir geschlossen hat. Ein Bund, der bis heute gilt und bis zu deinem letzten Atemzug gelten wird. Der Bund mit Noah ist kein Rückblick auf eine vergilbte Geschichte aus einer fernen Zeit. Er ist ein Vorblick auf den Gott, der in Jesus Christus seinen letzten Bogen niederlegt. Nicht an den Himmel, sondern auf Golgatha. Dort am Kreuz berühren sich Himmel und Erde in einer Tiefe, die Noah noch nicht kannte. Am Kreuz hängt nicht ein Bogen aus Licht, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Am Kreuz verzichtet Gott endgültig auf alle Gewalt gegen die Welt und nimmt sie stattdessen in sich auf. Der Regenbogen zeigt uns, dass Gott nach der Flut beschlossen hat, nie wieder werde ich die Welt vernichten. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott noch viel weiter gegangen ist. Ich lasse mich lieber selbst verletzen, als eure Beziehung zu mir zu zerstören. Der große Versöhnungstheologe Edmund Schlink, der Bruder von Basilea Schlink, hat diesen Gedanken einmal so gefasst: Gott versöhnt nicht, indem er die Schuld vergisst, sondern indem er sie trägt. In seiner Liebe nimmt er den Abstand weg, den wir geschaffen haben. Und dieser Satz ist für mich wie so ein innerer Regenbogen. Er erinnert uns daran, dass Versöhnung kein psychologischer Trick ist, sondern ein göttliches Tun. Gott überbrückt den Abstand, egal wie groß der geworden ist. Der Regenbogen ist nie das Ende der Geschichte, sondern ihr Anfang, ein Startsignal für ein Leben, das nicht von Angst, sondern von Vertrauen getragen wird. Ein Zeichen dafür, dass Gott in unseren Zwischenräumen wohnt, in unseren Brüchen, in unseren Sehnsüchten, in den Tagen, an denen wir uns neu aufrichten müssen. Und vielleicht hörst du heute mitten in deinem Leben mit all seinen Unvollkommenheiten dieses eine stille Wort Gottes: Ich kämpfe nicht mehr gegen dich, ich kämpfe für dich und ich bleibe. Und dieses stille Wort Gottes, das soll sich tief in deinem Herzen einwurzeln. Denn eine Predigt endet ja nie im Kopf, sie soll immer im Herzen enden und manchmal auch in einer Entscheidung. Und darum möchte ich dich heute einladen, diesen uralten Bund zwischen Gott und Noah als ganz persönlich mit dir geschlossen zu betrachten. Nicht als Mythos, nicht als Kindergeschichte, sondern als ein Spiegel deiner eigenen Lebensreise. Wo hast du in deinem Leben schon Fluten überstanden? Vielleicht waren es ja keine buchstäblichen Wasserfluten, aber emotionale Stürme, die dich bis an die Grenzen gebracht haben. Momente, in denen du nicht sicher warst, ob du oben bleibst oder untergehst. Zeiten, in denen du wie Noah im Dunkeln gesessen hast und nur hören konntest, wie der Regen auf die Planken deines Lebens trommelt. Und vielleicht erkennst du heute rückblickend, dass du trotz allem weitergegangen bist, dass du immer noch stehst, dass du nicht allein durch diese Fluten gegangen bist. Was, wo hat Gott dir schon Zeichen seiner Treue geschenkt? Denn nicht jeder Regenbogen leuchtet bunt am Himmel. Manche Regenbögen sind Menschen, die dich getragen haben. Manche sind Worte, die du im rechten Moment gehört hast. Und manche sind Entscheidungen, die dich in die Freiheit geführt haben. Vielleicht ist ja dein ganzes Leben voller Regenbögen, die du erst im Rückblick erkennst. Kleine Hinweise darauf, dass Gott sich an dich erinnert hat, lange bevor du an ihn gedacht hast. Und wenn du das erkennst, dann schreib dir das alles auf und dann frag dich, welche Bünde halte ich noch lebendig und welche darf ich loslassen? Manchmal hängen wir ja an alten Versprechen, die uns nicht mehr gut tun, an Rollen, die wir längst hätten hinter uns lassen können, an Selbstbildern, die wie Archen geworden sind, Schutz und Gefängnis zugleich. Der Bund mit Noah erinnert uns daran, nicht jeder Bund ist ewig, nur Gottes Bund ist ewig. Und du darfst heute loslassen, was dich fesselt. Und du darfst heute etwas neu verbinden, das dich trägt. Es ist Zeit, den Bogen zu sehen, der über deinem Leben steht, und daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gottes Treue größer ist als deine Angst. Ein schönes Wort aus der Befreiungstheologie kann uns dabei begleiten. Gustavo Gutierrez, ein peruanischer römisch-katholischer Priester, Dominikaner und Mitbegründer der Befreiungstheologie, schreibt in seinem Buch Theology of Liberation: Gott offenbart sich nicht dort, wo alles geordnet ist, sondern dort, wo Menschen neu zu hoffen beginnen. Gott offenbart sich nicht dort, wo alles geordnet ist, sondern dort, wo Menschen neu zu hoffen beginnen. Und dieser Satz könnte der Regenbogen Gottes in deinem eigenen Herzen sein. Und so lässt sich die frohmachende Botschaft dieses Sonntags in einem einzigen Satz zusammenfassen: Gott vergisst nicht, was er liebt. Nicht gestern, nicht heute, nicht morgen. Nicht in deinen Fluten, nicht in deinen Zweifeln, nicht in deinen Neuanfängen. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Regenbogen aufscheint, sichtbar oder unsichtbar, äußerlich oder innerlich, dann flüstert die Schöpfung dir zu: Gott hat dich nicht aufgegeben. Amen.